viele Eltern kommen mit so einem Ohnmachtsgefühl in die Schule und sagen, jetzt bin ich raus, jetzt habe ich hier keinen Einfluss mehr, ich kriege nichts mehr mit. Und darum ist es ganz wichtig und war es mir ein großes Anliegen mit diesem Buch, Eltern so ein bisschen aus dieser Ohnmacht zu holen und daran zu erinnern, dass der eigene Einfluss nicht mit der Einschulung aufhört, dass das, was vorher schon alles passiert ist, trotzdem bleibt, das Kind das trotzdem mitnimmt, dieses Fundament nicht einfach weg ist. Und dass das, was wir erlebt haben, uns zwar manchmal auch echt im Nacken sitzt, das ist einfach so, aber dass das eben auch eine Chance sein kann, aus dieser Ohnmacht rauszukommen und zu sagen, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn schulisch was nicht rund läuft. Und wenn ich zurückdenke, kann ich mich vielleicht auch daran erinnern, was ich gebraucht hätte und wie toll es ist, dass ich jetzt die Person sein kann für mein Kind, die ich vielleicht damals gebraucht hätte. Und das ist so ein Gefühl von, okay, ich bin ja doch nicht machtlos und ich bin doch noch nah an meinem Kind und kann was machen.
Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kiren Doritzbacher, ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment-Coach, Ergotherapeutin und Mutter von 3 Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Heute ist eine besondere Folge, eine Geburtstagsfolge. Mein Podcast wird genau heute, jetzt, 2 Jahre alt. So ein Glück. Ich bin sehr stolz und froh, ihn ins Leben gerufen zu haben und dass er inzwischen echt viele Familien erreicht. Im letzten Monat knapp 10.000 Familien. Das ist der Hammer. Ihr seid der Hammer. Du bist der Hammer. Danke an dich, dass du reinhörst. Danke an dich, dass du dein Kind auch durch diese spannende Zeit der Wackelzahnpubertät bindungsstark, warm, nah, friedvoll und liebevoll begleiten möchtest und ermutigst, mit Freude die Welt Stück für Stück weiterzuentdecken. Ohne dich würde es diesen Podcast nicht geben. Ohne dass du hier regelmäßig reinhörst oder an Freunde und Bekannte empfiehlst. Ich danke dir. Und was für ein Fest, diese besondere Folge mit der wundervollen Saskia feiern zu dürfen. Und ja, zum Geburtstag gibt's Geschenke. Am Ende der Folge gibt's auch Geschenke für dich. Ich freue mich total auf Saskia Nichsal. Sie ist Grundschullehrkraft, bekannt als Liniert Kariert von Instagram, wo sie ja sehr wertvollen Input für Lehrkräfte und Eltern immer wieder parat hat. Und sie ist Mutter von 3 Kindern. Sie ist auch aus Hannover und ich freue mich, wenn wir uns dann und wann begegnen und austauschen. Es ist immer sehr, warm und bereichernd. Sie hat ein neues Buch geschrieben. Hallo Schulanfang. Erscheint genau heute beim Belz Verlag, also ganz schnell bestellen. Und ihr wisst, ein bindungsstarker Schulstart liegt mir sehr am Herzen. Und da ist Saskia und jetzt auch ihr Buch echt ein Leuchtturm dafür. Warum du diese Podcast-Folge bis zum Ende hören solltest, unter anderem wegen den Geschenken. Doch, es gibt noch mehr Vorteile. Du bekommst Impulse für euren Schulstart, die weit darüber hinausgehen als die üblichen Checklisten der klassischen Schulvorbereitung, von Feinmotorik, Zahlen, übers Namensschreiben. Auch gerade wenn du vielleicht ein sensibles oder neurodivergentes Kind hast oder dir ein Ticken mehr Sorgen machst, vielleicht wie deine Nachbarin, ist diese Podcast-Folge genau das Richtige für dich. Wenn du mehr an Vorbereitung machen möchtest als diese endlosen Tipps und Tricks, wie du dein Kind schulfit machen kannst, sondern wenn du bereit bist, wirklich in Vertrauen zu investieren, dann ist mein Gruppencoaching Schulstart bindungsstark, das Online-Coaching für Eltern, die statt Frust mehr Freude und Vertrauen an Lernen und Schule für sich und ihr Kind genau das Richtige für dich. Am 16. März startet die Pilotgruppe und du kannst noch dabei sein. Den Link findest du in den Shownotes. Und dieses Gruppencoaching ist nicht nur für dich geeignet, wenn dein Kind um die Ecke auf die Grundschule kommt, sondern dieses Gruppencoaching macht auch absolut Sinn, wenn dein Kind, wenn ihr euch für eine alternative Schule entschieden habt und oder auch wenn bei deinem Kind Themen wie Hochsensibilität, Gefühlsstärke oder Neurodivergenz im Raum steht. Als Ergotherapeutin habe ich das Rüstzeug, dich feinfühlig und individuell mit diesem Gruppencoaching hin zu einem bindungsstarken Schulstart zu begleiten. Unser erstes Kind wollte unter keinen Umständen in die Schule. Und ja, ich hatte die Hosen voll. Dieses Kind in dieses System. Wir haben uns auf den Weg gemacht. Ja, es hat sich gelohnt. Nachher meinte das Kind, Mama, die Einschulung war der schönste Tag in meinem Leben. Und wir hatten einen wirklich guten Start. Also, ich freue mich auf dich. Ich durfte ja schon in die Fahnen von deinem tollen Buch reinlesen und muss sagen, ich hatte danach ein bisschen Nackenschmerzen vom vielen Nicken. Volle Zustimmung auf ganze Breite. Vieles überschneidet sich mit meinen Erfahrungen aus meiner Arbeit. Und doch die Ebene, die Perspektive von dir als Lehrkraft fand ich auch wahnsinnig wertvoll, die ich als Ergotherapeutin und Elternberaterin einfach nicht habe. Du hast in deinem Buch wundervoll deine Gabe genutzt, Komplexes verständlich, warm und offen auf den Punkt zu bringen. Von Herzen vielen Dank für dein Buch, das ich jetzt jedenfalls voller Begeisterung in meinen Kursen und Beratungen empfehlen kann. Ich bin nämlich immer wieder gefragt worden und ich konnte immer nicht so richtig eins von warmem Herzen empfehlen. Und das habe ich jetzt. Hallo Schulstart. Und ich werde es sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle verschenken. In deiner Einleitung schreibst du es, du hast viele Jahre als Lehrkraft Kinder und ihre Familien willkommen geheißen in der Schule. Und dann bist du selbst Mutter geworden. Inzwischen bist du ja Mutter von 3 Kindern und das zweite Kind schult ihr dieses Jahr ein.
Genau.
Hat sich etwas für dich verändert oder vielleicht auch was hat sich für dich verändert, seitdem du dieses Einschulungsding auch aus der Elternperspektive kennst sozusagen?
Vor allen Dingen der Blick auf die Eltern, ne? Und so wirklich verstehen können, was es für Eltern heißt, so das Kostbarste, was man hat, das Wertvollste, was man hat, in so ein bisschen etwas Ungewisses zu entlassen, ne? Und ich war vorher sehr bei den Kindern natürlich, ne, als Lehrkraft und habe geschaut, dass die gut ankommen, dass die sich wohlfühlen in meinem Klassenzimmer, dass die einen guten Start haben, dass sie einen positiven Bezug zur Schule bekommen. Und natürlich habe ich dabei auch schon mit Eltern Kontakt gehabt. Wir haben ja so diese Begrüßungselternabende und ich glaube, da habe ich schon auch drauf geschaut, dass man den Eltern so ein paar Ängste nimmt, dass man ihnen zeigt, ich bin ganz lieb und freundlich, alles gut. Aber wie groß dieser Schritt ist und was das emotional bedeutet und was da für Ängste dranhängen, das glaube ich, habe ich erst verstanden, als ich eben selbst mein Kind in diese Richtung entlassen habe und dachte, oh, da hängen ja doch ein paar mehr Sachen dran, als ich so im Blick hatte. Und das hat sich definitiv sehr verändert, seit ich eben diese Erfahrung selbst gemacht habe.
Ja, wie wertvoll dann für beide Seiten, ja, sozusagen. Total. Dann, weil ja, das ist auch absolut meine Erfahrung als Mutter und eben mit den Familien, mit denen ich arbeite, dass ja dieses Gefühl, was wir auch haben, einfach, also wir unser Kind ja damit tragen. Yeah. Deshalb ist es auch so sinnvoll, dein Buch vorher zu lesen oder sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Ja, total. Es stellt eben, also es sind dann eben auch die Weichen, ne? Also die Entscheidung oder die Beschäftigung mit mir selbst, wenn mein Kind in die Schule kommt, sind ja auch Weichen für mein weiteres Leben als Schulkind-Mama, ne? Also ich bin nicht erst Erstklass-Mama und dann verändere ich mich total und werde dann Zweit- und Drittklass-Mama, sondern das, wie ich an der Seite meines Kindes stehe, bin ich da eher ängstlich daneben? Warte ich eigentlich immer auf das nächste große Ding, was passiert? Habe ich eigentlich Angst, dass mein Kind jeden Moment nach Hause kommt mit, weiß ich nicht, tränenüberströmtem Gesicht? Und trage ich das so durch die Schulzeit? Oder sage ich, nee, ich möchte einen anderen Blick auf Schule haben, ich möchte mein Kind da anders stützen? Und es setzt eben auch die Weichen, wie wir durch dieses Schulleben unseres Kindes als Schulkindeltern gehen. Deswegen ist es so wichtig, sich früh schon klar zu werden darüber, was habe ich für einen Bezug zur Schule und was habe ich vielleicht auch für einen Bezug zu Lehrkräften, was habe ich da so für Erinnerungen. Und das ist ganz, ganz viel wert, wenn wir da früh dran gehen und uns da selbst auch schon in eine gewisse Richtung drehen, sage ich mal.
Ja, du hast es auch in deinem Buch so schön geschrieben, dass wir ja gerade, was du ja sozusagen angedeutet hast, also wenn wir einen schwierigeren Bezug zur Schule und Lehrkräften haben, hat das ja oft mit unserem eigenen, ich nenne das immer Schulrucksack, zu tun.
Ja, ist ein gutes Wort.
Und ich mag das, wie du das sozusagen drehst sozusagen. Und gerade wenn wir schwierige Erfahrungen haben, können wir das ja auch als Expertise nehmen.
Genau. Das ist halt, also viel in dem Buch und auch sonst in meiner Beratung, was den Schulstart angeht, sage ich immer Eltern, dass dieses Gefühl, was uns da so trägt, ist so diese Ohnmacht. Ne? Dieses, vorher hatte ich Einfluss, vorher hatte ich das Gefühl, ich kann reagieren, wenn was passiert, auch außerhalb meiner eigenen vier Wände. Im Kindergarten hatte ich das Gefühl, ich bin noch so ein bisschen näher dran. Ich habe vielleicht noch mal schneller Austausch mit den ErzieherInnen. Und jetzt ist es so, jetzt sind da diese Schultüren und wenn die zugehen, kann ich gar nichts mehr tun. Das ist so ein, viele Eltern kommen mit so einem Ohnmachtsgefühl in die Schule und sagen, jetzt bin ich raus. Jetzt habe ich hier keinen Einfluss mehr, ich kriege nichts mehr mit. Und darum ist es ganz wichtig und war es mir ein großes Anliegen mit diesem Buch, Eltern so ein bisschen aus dieser Ohnmacht zu holen und daran zu erinnern, dass der eigene Einfluss nicht mit der Einschulung aufhört, dass das, was vorher schon alles passiert ist, trotzdem bleibt, das Kind das trotzdem mitnimmt, dieses Fundament nicht einfach weg ist und dass das, was wir erlebt haben, uns zwar manchmal auch echt im Nacken sitzt, das ist einfach so, aber dass das eben auch eine Chance sein kann, aus dieser Ohnmacht rauszukommen und zu sagen, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn schulisch was nicht rund läuft und wenn ich zurückdenke, kann ich mich vielleicht auch daran erinnern, was ich gebraucht hätte und wie toll es ist, dass ich jetzt die Person sein kann für mein Kind, die ich vielleicht damals gebraucht hätte. Und das ist so ein Gefühl von, okay, ich bin ja doch nicht machtlos und ich bin doch noch nah an meinem Kind und kann was machen.
Ja, ganz genau, das ist auch meine Erfahrung und auch tatsächlich meine persönliche. Ich habe meine Schulzeit als warm und gut in Erinnerung. Schön. Und nichtsdestotrotz sozusagen unsere bedürfnisorientierte Bubble hat da, glaube ich, auch viel bei dem Bild mitgespielt. Und als unser erstes Kind so eingeschult werden sollte, hatte ich so 12 Jahre Kindergefängnis, stehen mir jetzt bevor. Und um aus diesem Gefühl rauszukommen, habe ich auch ein Dreivierteljahr gebraucht, glaube ich. Ja, aber es hat sich sehr, sehr gelohnt. Und wir hatten auch großes Glück, dass wir eine wundervolle Lehrkraft uns die Hand da gereicht hat. Und ja, es ist überhaupt nicht Kindergefängnis, sondern es ist halt Leben. Genau. Nicht nur rosa, aber es ist lebendig und aktiv. Und, und man übt langsam. Also mein ältestes Kind ist ja jetzt 12. Und man hat weiter Stück für Stück weniger, also die Reise geht weiter, aber man übt, also finde ich so von dem Stück. Also klar, es ist nochmal so ein Übergang zwischen Kindergarten und Schule, aber im Moment empfinde ich es auch nochmal so als Übergang, nochmal ein Stück mehr loszulassen.
Ja, es ist ja ein stetiger Prozess, ne? Also diese Einschulung und dieser Schulstart, das ist so ein Termin. Und man hat das Gefühl, davor ist Leben A, danach ist komplett Leben B und alles verändert sich. Und in den ersten Wochen kann sich das auch durchaus so anfühlen. Ja. Und gerade für das Kind fühlt es sich in den ersten Wochen natürlich auch so an. Und dennoch hat man eben diese Zeit, genau da reinzuwachsen, sich kurz mal zu orientieren und sagen, oh Gott, was ist jetzt hier los? Aha, das. Und sich auch die Zeit zu geben, dass sich das setzt, dass man eben, dass es okay ist am Anfang, ne, dass es so ein bisschen holpern kann, dass bestimmte Unsicherheiten da sind, aber dass man da auch reinwächst, das Vertrauen darauf, dass man da reinwächst, das Kind da reinwächst und dann immer weiter so kleine Loslöseprozesse kommen und dass nicht natürlich alles auf einmal kommt, auch wenn es sich am Anfang natürlich ein bisschen so anfühlt.
Ja, und es einfach sehr geballt da ist.
Ja, genau.
Du beschreibst dein Buch als Reiseführer ein bisschen so durch das Vorschuljahr, die Einschulung ins erste Schuljahr. Was ich daran sehr mag, dass es überhaupt nicht so checklistenmäßig ist. Und also ich erlebe zum Beispiel gerade auch viele Vorschulfamilien gerade, die irgendwie so das Gefühl haben, Spielchen nebenher hier und da und da und da und sie müssen noch das machen und das machen, damit das Schulkind dann spielerisch fit geworden ist.
Ja.
Und das mag ich an deinem Buch sehr, dass es keinen Druck nimmt und Sicherheit gibt eher. Und du hast noch einen besonderen Schwerpunkt oder den Blick auch auf Eltern von Kindern, die ja neurodivergent sind oder der Verdacht drauf ist oder auf jeden Fall in diesem Thema ist, also ADHS, ASS oder LRS. Was magst du denn den Eltern mitgeben?
Ja, also das mit der Checkliste ist ja genau das, was vor allem diese Eltern dann ganz besonders unter Druck setzt. Ne? Wenn man so an diese Schuleingangsuntersuchungen denkt, wo einfach so bestimmte Felder abgeklopft werden, was ja auch soweit okay ist, mal so als kurze Einschätzung, warum nicht? Aber gerade so Eltern, die einfach schon über Jahre die Erfahrung gemacht haben, dass das Kind vielleicht nicht in jede Normtabelle passt und vielleicht sogar besonders häufig da rausfällt, sag ich mal, aus diesem Rahmen, die gucken natürlich mit einer gewissen Sorge auf die Schule, gerade wenn sie diese Rückmeldung auch oft erhalten haben. Und den Schwan, sag ich mal, schon durchaus, dass Schule in ihrem klassischen Auftreten ja ein eben sehr normbehafteter Ort ist, ein Ort mit vielen Vereinbarungen, vielen Regeln, oft noch mit einer sehr, wie soll ich sagen, eindimensionalen Vorstellung von Lernen. Das ist natürlich, das muss ich schon ehrlich sagen und auch eine Lanze für meine KollegInnen brechen, das ist im Umbruch, das merkt man ganz deutlich auch in den Medien, dass da entwickelt sich was und viel, gerade so die Erstklasslehrkräfte, ne, schauen schon, dass Kinder da entsprechend ihres Charakters gut ankommen können. Und dennoch, wie gesagt, unsere eigenen Erfahrungen gehen ja ein paar Jahre zurück. Und das, was wir von Schule kennen als Eltern, wenn wir nicht gerade drin tätig sind in der Schule, ist eben noch ein eher traditionelles Bild. Und hier und da sieht es eben auch noch so aus, muss man einfach so sagen. Und dass die Eltern dann natürlich mit einer gewissen Sorge da sitzen und sagen, wie soll das werden? Das ist total verständlich. Und dann kommt oft die Erfahrung hinzu. Man muss dazu sagen, ich bin selber Mutter von neurodivergenten Kindern. Und wenn dann jemand ankommt und sagt, Schule, ne, hab doch mal ein bisschen Vertrauen, das wird schon. Dann ist da dran schon auch was Wichtiges für Eltern neurodivergenter Kinder. Natürlich braucht auch unser Kind unser Vertrauen, dass es das schafft, dass es da ankommt. Und gleichzeitig haben diese Eltern oft die Erfahrung gemacht, dass eben nicht alles so von allein, einfach nur durch ein bisschen Vertrauen läuft, sondern dass es da oft eine engere Begleitung braucht, dass die Stolpersteine manchmal größer sind, dass es mehr Unterstützungssysteme braucht, damit ein Kind bestimmte Entwicklungsschritte schafft. Und ich versuche in dem Buch so ein bisschen eine Balance herzustellen aus, hey, euer Kind schafft es auch und euer Kind wird auch selbstständig, aber vielleicht in seinem Tempo und vielleicht nicht so, wie das manche Schulärztin, Schularzt das gerne so hätte bei der Schuleingangsuntersuchung schon. Aber so diese Balance aus auch ihr dürft Vertrauen haben und euer Kind schafft das. Und gleichzeitig sehe ich aber, dass dahinter doch oft eine größere Sorgenwolke sitzt oder Erfahrung, wo man nicht direkt sagt, ja komm, das wird schon alles werden, sondern vielleicht sagt, ja, und das ist nicht verkehrt. Es ist okay, sich damit zu beschäftigen, sich zu überlegen, was könnte auf mein Kind zukommen, was vielleicht ein bisschen holpert. Ich darf mir auch gerne schon überlegen, was könnte ich denn dann machen, ne, wieder aus der Ohnmacht rausholen, wenn ich wirklich so eine ganz konkrete Angst habe. Dann nicht dieses in dieser Angst zu verharren und zu sagen, oh Gott, das wird garantiert der Super-GAU für mein Kind, sondern zu sagen, okay, wenn das wirklich eintritt, ich weiß es nicht, ne, keiner von uns kann in eine Glaskugel gucken, aber wenn das wirklich eintritt, was habe ich denn dann für Möglichkeiten? Austausch mit den Lehrkräften, was kann ich da aus meiner Richtung machen? Gibt es Anlaufstellen, an die ich mich dann wenden kann? Gibt es therapeutische Unterstützung, die ich nutzen kann? Gibt es andere Formen von Unterstützung, die mir dann helfen? Und. Wenn ich davon schon eine Idee im Hinterkopf habe, und das betrifft neurodivergente Eltern eben mehr als vielleicht Eltern von neurotypischen Kindern, dann gehe ich vielleicht mit dem Gefühl eines gewissen Werkzeugkoffers in die Schule, sag ich mal, ne, und sag, okay, ich versuche jetzt erstmal Vertrauen zu haben, meinem Kind zu erlauben, hier positiv anzukommen. Ich versuche, einen gewissen Vertrauensvorschuss in die Schule zu geben. Und gleichzeitig darf ich durchaus meine Erfahrung ernst nehmen und darf das im Hinterkopf haben und mir vielleicht ein paar Strategien zurechtlegen, damit ich das Gefühl habe, wenn was ist, dann weiß ich oder habe ich eine Ahnung davon, wie ich helfen kann.
Meine Erfahrung ist auch, es braucht von allem ein bisschen mehr. Es braucht tatsächlich ein bisschen mehr Vertrauen, aber es heißt nicht, dass dieses Vertrauen in dieses wird schon, stell dich nicht so an. So, oder auch, was du auch gemeint hast, eben mit diesen Checklisten, also irgendwie auch so Klarheit. Was ist denn jetzt zum Beispiel das Wichtige, was wir noch unterstützen? Also wenn wir bei der Vorschuluntersuchung jetzt 5 Punkte haben, ich weiß, ein Kind von mir, das Malen war auch einfach gar nicht seine Welt. Der hat vorher Buchstaben, er hat, glaube ich, zu Weihnachten einen Weihnachtsmann gemalt. Das war der einzigste figürliche und dann das Schreiben. Und da war zum Beispiel auch bei der Vorschuluntersuchung, dass wir sollten doch jetzt täglich ein Bild malen und immer das Schönste am Ende des Tages, einen Orden dafür basteln und weiß was ich da machen sollte. Und gleichzeitig war mir klar, es gibt so viel andere Themen auch. Und gerade die emotionale Stärkung, dieses Vertrauen, dass es für dieses Kind, ich da klar war, dass ich diese Malübungen jetzt nicht mache. weil es einfach eine Vielzahl Sachen so sind. Und ich mich da entschieden habe, welchen Punkt gehen wir. Bei einem anderen Kind könnte das super passen, irgendwelche Malparaden zu machen.
Ja, das ist ein großer Punkt, der auch Teil des Buches ist. Diese Schuleingangsuntersuchung, ne? Und dieses Riesenportfolio, was eben in Schule reinspielt. Und ich sag mal, in der Schuleingangsuntersuchung ist natürlich so ein bisschen, geht so um diese klassischen Kompetenzen, ne? Motorische, grob- und feinmotorische Kompetenzen, Kompetenzen im Aufmerksamkeitsbereich, ja. Konzentrationsspannen, Erfassen von Arbeitsaufträgen und so weiter. Also diese klassischen Dinge, und die sind ja auch nicht unwichtig, ne? Also die sind deswegen auch Teil des Buches, auch wenn mein Schwerpunkt ein bisschen bei dem Emotionalen liegt. Und ich sage dann immer, genau wie du es gesagt hast, es ist okay, sich das mal anzuhören. Es ist ja eine spannende Wahrnehmung eines anderen Menschen. Wie wirkt mein Kind auf einen anderen Menschen, der jetzt erstmal auch vom Fach ist? Wie ist da die Einschätzung? Das darf ich annehmen und darf sagen, okay, ja, deckt sich, also am Ende deckt sich das schon auch, also zum Beispiel bei der Schuleingangsuntersuchung zu meinem Kind saß ich da und dachte, also das war kein schöner Termin, muss ich einfach so im Großen und Ganzen sagen, und es war für mein Kind unfassbar anstrengend und ist am Ende auch, sag ich mal, nicht so rosarot ausgegangen, aber das, was mein Kind dort gezeigt hat und wie er eingeschätzt wurde, das war jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen, das waren durchaus Dinge, wo ich sage, ja, erkenne ich wieder. Und das kann ich so nehmen und einordnen und sagen, okay, gut, das zu wissen, dass das ein Entwicklungsfeld sein könnte. Und dann aber eben, so wie du auch sagst, zu schauen, passt das mit mir und meinem Gefühl? Ist das was, was wir leisten können? Glaube ich wirklich, dass das förderlich ist? Und die Idee, jeden Tag ein Bild zu malen und damit vielleicht...
Ich glaube 5 und das Beste küren.
Also die Idee kann man mitnehmen, ne? Und vielleicht steckt da irgendwas drin. Das ist ja erstmal, ne? Man muss ja nicht auf Gegenwehr gehen, aber zu sagen, danke für den Hinweis, ich denke mal drüber nach. Und dann zu sagen, okay, das wird wahrscheinlich lediglich den Effekt haben, dass mein Kind schon totalen Frust aufbaut auf irgendwie leicht verschultes, konzipiertes Üben. Und schon mit so einem und Malen, finde ich jetzt erst recht blöd, in die Schule geht. Dass die Wahrscheinlichkeit vielleicht gar nicht so klein ist, sondern dass er in die Richtung laufen wird, vielleicht noch mit der Beziehung dann irgendwie schwierig wird, wenn ich die Person bin, die mein Kind dann ständig zu pusht, sozusagen.
Diesen eigenen Druck, also das erlebe ich auch sehr, sehr häufig, gerade im Beratungskontext, dass wir aus der eigenen Sicherheit, also wir wollen Sicherheit haben, dass unser Kind gut ankommt, dann mache ich lieber nochmal 10 Schwungübungen, weil wenn mein Kind diese Schwungübungen kann, dann fühle ich mich sicherer, dass dieser Übergang gut gelingt. Ja, genau. Und auch da, was du da beschreibst, auch da brauchen Eltern von neurodivergenten Kindern ja wieder auch mehr Stabilität, weil du und ich, wir reden jetzt hier im Podcast so leicht darüber, aber mit seinem eigenen Kind da zu sitzen sozusagen und zu hören, das ist so und das ist so und das müsst ihr noch üben. Das ist ein Weg, und ich glaube, also ich kann da einfach auch sehr Mitgefühl mitschicken und sich dann auch Raum zu nehmen, das zu sortieren und ein bisschen zu verarbeiten und vielleicht nicht 1:1 sich so ins Herz zu lassen. Oder was mir auch da nochmal total wichtig ist, dass es niemals die Qualität unserer Elternschaft berührt, wie schulfit und schulkompatibel unser Kind ist oder nicht. Ja. Das sagt nichts über die Qualität unserer Elternschaft aus.
Das ist auch ein ganz wichtiger Satz im Buch und einer, der mir auch wirklich, wirklich wichtig ist. Wie du schon sagst, es geht viel um Angst, um Unsicherheit in der elterlichen Begleitung, wenn wir an Schule denken. Es geht darum, natürlich wollen wir für unser Kind, dass es da gut zurechtkommt oder dass, wenn Hürden auftauchen, es Möglichkeiten hat, mit denen umzugehen. Und so, das wünschen wir unserem Kind. Und möchten natürlich alles Mögliche tun, um eine gewisse Garantie zu haben, dass das so läuft. Deswegen wünschen sich manche Eltern, also es ist eine Krux mit diesen Checklisten, weil manche Eltern natürlich schon auch sagen, oh, so eine Checkliste, wo ich weiß, wenn ich diese 5 Punkte befolge, dann habe ich eine gewisse Garantie, dass am Ende das dabei rauskommt, schulisch. Das wäre ja wunderbar, ne? Das, was wäre das für ein Sicherheitsfaktor? Aber
ach, wenn du das mit deinem Buch verkaufen könntest, drei Haken.
Ja, also ich meine, davon ist ja Instagram gefüllt. Mache diese 5 Sachen und alles wird gut.
Und mache 5 das nicht und mach dafür das 5.
Und genau, dann und das ist schön und da stecken auch mal Impulse drin, so ist es nicht, aber es gibt einfach keine Garantie. Und das ist ja das, was Elternschaft in allen Bereichen so schwierig macht. Ne? Wir können nach bestem Wissen und Gewissen mit unseren Kindern umgehen, sie begleiten, sie stärken, so wie es sich für uns richtig anfühlt oder wie wir eben auch von unserer Einstellung her überzeugt sind oder wie sich das Kind eben auch präsentiert. Aber es gibt eben keine Garantie. Und gleichzeitig kann das auch wieder eine Entlastung sein. Denn wenn dann schulisch was schiefläuft, merke ich sofort, das macht so Eltern-Lehrkraftgespräche auch so schwierig, weil ich sofort merke, wenn ich bestimmte Entwicklungsfelder auf den Tisch bringe und sage, das und das, ich glaube, da könnte das Kind gut Unterstützung gebrauchen, jetzt schauen wir mal, wie wir das zusammen hinkriegen, dann ist das ein ganz sensibles Feld, weil bei Eltern sehr schnell abläuft, aber ich habe doch alles gemacht. Ich habe doch alles umgesetzt im Vorschuljahr. Ich habe doch so viel getan. Ist das jetzt meine Schuld? Ne? Da steckt ganz viel so, ist das meine Schuld? Ja. Bin ich hier dafür verantwortlich, dass mein Kind bestimmte Hürden überwinden muss? Und in der Regel, nein. Das ist, ne, diese Hürden kommen, die kommen für neurodivergente Kinder genauso wie für neurotypische Kinder in sehr unterschiedlichen Bereichen. Und es ist ganz wichtig, nicht dann sein eigenes Tun sofort komplett in Frage zu stellen, sondern den Zustand so anzunehmen und zu sagen, okay, dann ist das jetzt ein Entwicklungsfeld. Gut, dass es jemand im Blick hat, ne? So ein bisschen an die Kompetenz der Lehrkraft oder sich über die Kompetenz der Lehrkraft freuen, macht ganz viel mit dem Mindset zu sagen, oh, gut, dass sie das erkannt hat. Das nehmen wir jetzt einfach mal so und jetzt gucken wir mal, wie wir das hinbekommen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja.
Ja, da haben wir ja eine ganze Podcast-Folge auch zusammen gemacht, so ein Eltern-Lehrkraft-Gespräch. Ich kann die in den Shownotes auch nochmal verlinken, wer da nochmal mehr Sicherheit haben möchte. Du hast es vorher schon erwähnt, dass in deinem Buch auch die klassische Schulvorbereitung wie Feinmotorik und Konzentrationstraining und so eine Rolle spielt. Doch der Schwerpunkt ist auf der emotionalen Vorbereitung von Eltern und Kind, wo ich auch ein Grund ist, warum ich dein Buch so liebe.
Ach, danke.
Warum ist es dir so wichtig?
Wenn wir an Schulvorbereitung denken und auch so in meiner Recherche, wie du schon am Anfang sagtest, es gibt einfach wenig kompakt in diesem Bereich. Es gibt so ganz viele Empfehlungsartikel, ne, so Richtung, mach die 5 Sachen und dann oder mach sie nicht und dann. Und da ist der Schwerpunkt eben sehr auf diesen klassischen Kompetenzen. Ne? Das sind eben die präsent sind, weil wir die in der Schuleingangsuntersuchung gesagt bekommen oder merken, dass unser Kind da abgeklopft wird sozusagen. Das sind die Dinge, da schauen die KinderärztInnen drauf. Das sind die Dinge, die wir vielleicht auch von Schule so zurückgespiegelt bekommen, ne? Üben sie kleben und schneiden mit ihren Kindern und so weiter und so fort. Und das ist das, was sich, wenn wir in so ein Geschäft gehen, in so ein, meinetwegen, ein Buchgeschäft, ein Buchladen, dann sind das die Dinge, die uns entgegenspringen. Ne? Schwungübungshefte, Fehlersuchhefte, Wimmelbilder, Nachspuren, Erstklasshefte. Das ist einfach unglaublich präsent und da gibt es jede Menge. Und wenn das Kind daran Interesse hat und darauf Lust hat, bitte,
go for it.
Absolut, okay. Ich habe hier genau 2 sehr gegensätzliche Kinder und das eine Kind, da, nie im Leben hätte ich das dazu bekommen, irgendwie einen Stift in die Hand zu nehmen und da irgendwelche Schwungübungen oder irgendwas zu machen. Da ging es wirklich ganz, ganz, ganz arg um die emotionale Vorbereitung. Und das andere Kind hat jetzt diese 3-4 Hefte, das vorherige Kind geschenkt bekommen hat, geschnappt und sitzt mit größter Freude und Wonne da dran und braucht so diese emotionale Stütze gar nicht mehr so doll, weil es das beim großen Kind so mitbekommen hat, ne? Und viele Dinge einfach für sie schon viel transparenter sind, viel klarer sind. Was ist das für ein Ort? Wo geht es dahin? Was muss man da machen? Darum war mir aber wichtig, diesen emotionalen Teil mal aufzugreifen, denn dazu gibt es wenig. Wir wissen irgendwie, Kinder stark machen. Super. Das ist ja eine riesen Blase. Was macht denn Kinder stark? Und was macht vor allen Dingen ganz spezifisch mein Kind stark für Schule? Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele, viele Bereiche, die eben wirklich auch ausführlichen Platz in dem Buch bekommen, sodass man schauen kann, dann wirklich so ein bisschen durchgehen kann, okay, in dem Bereich ist mein Kind relativ stabil, so Gefühle benennen, das kann es eigentlich richtig gut. Bei uns geht es mehr um so um Empathiesachen oder solche Dinge. Und für dieser Faktor der emotionalen und sozialen Kompetenzen ist auch in der Entscheidung, ist mein Kind schulfit oder nicht, ganz oft ein bisschen für meinen Geschmack zu sehr im Hintergrund. Da geht es mehr darum, schafft es das kognitiv? Kann es das kognitiv? Und kognitiv ist meine Erfahrung, gerade bei den Kindern heutzutage, dass die teilweise mit 4 sind die kognitiv fit genug, um in der Schule klarzukommen. Ne? Also ich überspitze jetzt so ein bisschen, aber es ist tatsächlich so. Aber emotional, was für ein Kind da oder was auf ein Kind zukommt im Wechsel zum Kindergarten, ist eine große Sache. Komplett neue Bezugspersonen, komplett neues Sozialgefüge, neue Räume, eine komplett andere Tagesstruktur, die viel mit sich anpassen zu tun hat. Ne? Und das muss gar nicht so was, wie soll ich sagen, Herrisches haben. Aber in so einem großen Gefüge aus so vielen Individuen ist Anpassung und Kompromisse schließen und miteinander irgendwie einen Weg finden, ein großes Thema. Gleichzeitig dann irgendwie diesen Stoff schaffen, gleichzeitig lernen, bestimmte Wünsche und Bedürfnisse nochmal kurz aufzuschieben, eben mit der Gruppe abzustimmen, Bedürfnisse, also irgendwie zu Wort zu kommen in so einer Gruppe, ne, zu meinem Recht zu kommen, meine Bedürfnisse zu kommunizieren und. Da kommt so viel auf Kinder zu, dass es eine gute Investition ist, glaube ich, zu schauen, kann ich mein Kind da irgendwie emotional stärken? Zum Beispiel, indem ich eine gewisse Kompetenz im Gefühlsbereich mitgebe. Also so wahrnehmen, hey, wie geht's mir gerade? Kann ich eigentlich einem anderen Menschen sagen, wie es mir gerade geht? Das ist eine wichtige Fähigkeit, gerade in so einem unglaublich abstrakten und komplexen Gefüge wie Schule. Und das zum Beispiel ist ein Punkt. Wie kann man das machen, ohne dass das eben so einen komischen, verschulten Charakter bekommt? Wie läuft das? Wann beginnt das eigentlich schon? Und das ist Eltern schon irgendwie, Eltern ist klar, dass das irgendwie wichtig ist, ne? Aber so dieses, und wie mache ich das? Ist die andere Frage. Und da gibt es eben ganz viele Impulse, gepaart mit, aber wisst ihr was, ganz viel habt ihr schon gemacht. Wenn ihr dieses Buch in den Händen haltet, dann ist euer Kind vielleicht im Vorschuljahr. Und bis dahin ist schon ganz viel passiert, auch Gutes passiert in der emotionalen Stärke. Es ist ja oft dieses, jetzt ist das Vorschuljahr, jetzt gilt's. Aber alles, was davor passiert, an emotionaler Begleitung, an einer Elternschaft auf Augenhöhe, ne, demokratische Gedanken und so weiter. Wenn das vorher schon passiert ist mit eurem Kind, dann ist schon ganz viel angelegt und muss nicht bei Null gestartet werden im Vorschuljahr.
Genau. Ja, genau. Und da ist die Entspannung und auch da, ja, was wir vorher auch hatten, unsere Haltung so wichtig ist. Weil gerade das Emotionale begleiten wir ja auch so sehr und wie wir da Stütze geben. Ja, und es ist einfach spannend. Also ich habe ja auch tatsächlich lange Jahre in der Frühförderung genau an diesem Punkt gearbeitet. In diesem Vorschuljahr bin ich in die Familien reingekommen. Und ja, das war viel öfters das Thema und viel öfters die Stellschraube. Also Stellschrauben hört sich so mechanisch an, aber doch in den Kitas, dass es mehr um diese emotionale Stärkung ging und ja, die Schneideübungen sozusagen. Und hier war es tatsächlich genauso. Und was ich auch tatsächlich auch beim zweiten Kind, was den Schulübergang auf der einen Seite jetzt emotional auch sehr begeistert an eher den klassischen Sachen waren und tatsächlich das Emotionale später dann nochmal gekommen ist. Weil dieses, ich eifer dem großen Geschwisterkind hinterher, das war so eine Zugstange und dann aber irgendwann der Punkt, okay, jetzt bin ich aber ich hier angekommen und nicht die Geschichten von meinem Geschwisterkind.
Genau.
Und jetzt Schneideübungen. Das dritte Kind macht sehr individuelle Schneideübungen. Vor 2 Tagen waren 6 Löcher im Wolle-Seide-Unterhemd. Sehr geometrisch
aufgerichtet. Super.
Vielleicht sollte ich doch noch mal solche Hefte holen.
Ja, aber genau das ist es. Ne? Kinder senden eigentlich klare Signale. Welches Lernfenster ist hier gerade aktiv? Ne? Weil ganz oft eben die Frage kommt, okay, und wie wähle ich jetzt aus? Schneideübungen, braucht mein Kind doch Emotionales? Wo fange ich an? Und ist Schulvorbereitung jetzt irgendwie ein Fulltime-Job? Nein, natürlich
ja,
nicht.
Ja, danke, genau, habe ich hier auch noch drin stehen in meinen Stichworten. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was mit Eltern, mit denen ich damals gearbeitet habe und auch jetzt eben, dass das ganz leicht so gelingen kann. Ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen, und dass das den Rucksack schon richtig voll macht.
Genau, und dieses, also wir werden niemals alles bedenken können. Und ihr werdet auch nicht verhindern können, dass euer Kind schulisch an Probleme stößt. Und das ist auch, sollte auch nicht das Ziel sein.
So ein bisschen, der Job.
Genau, ja. Das ist so ein bisschen manchmal dieses, oh, wäre schön. Aber eigentlich wäre es gar nicht so schön, wenn unser Kind nie Probleme hätte. Denn wenn wir immer nur einen geraden Weg haben, lernen wir keine Kurven zu nehmen. Ne? Das ist einfach eben auch ein Teil dieser emotionalen Vorbereitung, zu sagen, oder auch auf realistischer drauf zu schauen, egal was ich tue und egal wie viel ich tue, mein Kind wird an Hürden stoßen und mein Kind wird doofe Sachen erleben. Wie du vorhin schon sagtest, das ist Leben. Und je früher ich mir zutraue und je früher ich darauf achte, meinem Kind zuzutrauen, entwicklungsgerechte und altersgerechte Hürden zu nehmen. Ne, wir reden da nicht von schweren Traumata. Erfahrungen, sondern...
Entwicklungsgerecht finde ich da sehr, sehr wichtig, gerade mit Neurodivergenz
in
Bezug.
Ja. Ne, solange das einfach in einem Rahmen ist, der jetzt in so einen Entwicklungszeitpunkt gehört, sozusagen. Solange ich darauf achte, habe ich ein ganz wichtiges Fundament gelegt oder das auch begleite im Bereich von Resilienz. Und da geht es ja darum, wie gehe ich mit Rückschlägen um, mit Misserfolgen? Wie gehe ich damit um, wenn mir nicht gleich was gelingt? Wie gehe ich damit um, wenn eine Situation mich wirklich herausfordert? Und da ist es ganz wichtig, dass Kinder das natürlich nicht zum ersten Mal in Schule erleben. Und dann wäre die Elternangst sehr berechtigt, zu sagen, oh Gott, wenn da jetzt was passiert, weil einfach so wenig Vorerfahrungen mit Rückschlägen und Misserfolgen gemacht wurden. Und deswegen ist es ganz wichtig, Kindern entwicklungsgerecht Rückschläge und Misserfolge zuzutrauen. Und das Schöne ist, dass Kinder das ganz intuitiv eigentlich mitbringen, dieses Wachstumsdenken und so einen intuitiven Umgang mit Misserfolg. Ne? Wenn man sich so
die Kribbelzone, das mag ich da ganz gerne, dass Kinder auch gerne in diese Kribbelzone wollen.
Genau, das sind ja wichtige Selbsterfahrungsmomente. Und wer ein Kleinkind beim Lernen beobachtet, sieht, dass das in uns angelegt ist, damit umzugehen, ne? Wenn Dinge nicht gleich klappen und wenn man das 500 Mal machen muss, bevor es dann doch gelingt. Und da ist so der Part, der, glaube ich, Eltern von neurodivergenten Kindern besonders herausfordert. Ich spreche aus Erfahrung. Wenn man für einen längeren Zeitraum und für einen längeren Weg sehr nah dran sein muss, und ich sage bewusst muss, weil das einfach in dieser Entwicklung so ist und in diesem Entwicklungsweg, dann ist es oft deutlich schwieriger, den Moment abzupassen, wo das Kind signalisiert, okay, das schaffe ich jetzt alleine. Es bedeutet für Eltern neurodivergenter Kinder, so meine Erfahrung, einfach man muss sich noch mehr anstrengen, um zu sagen, nee, komm, ich weiß, 500 Mal hat mich dieses Kind jetzt dabei gebraucht. Aufgrund seines Charakters, seiner Persönlichkeitsmerkmale und so weiter. Jetzt versuche ich loszulassen. Und da ist dieser Spruch, loslassen passiert nicht einfach so. Loslassen ist harte Arbeit teilweise, betrifft diese Eltern oft noch mehr. Und allein das zu signalisieren, zu sagen, ich weiß, dass das ganz, ganz anstrengend ist und ich weiß, dass das da nicht so leicht fällt, auch diese Hürden zuzulassen, weil die oft mit viel, viel größeren Emotionen dann verbunden sind. Weil ich weiß, wenn mein Kind jetzt diese Hürde da an diese gerät, dann, oh Gott, dann weiß ich schon, was den ganzen Nachmittag los ist. Und trotzdem zu sagen, oh, es ist so wichtig, da müssen wir jetzt, da können wir jetzt einmal durch, ist ein ganz wichtiger Teil von vorne.
Du kennst das? Eigentlich möchtest du zugewandt und freundlich deinen Kindern gegenüber sein. Eine gute Bindung und ein friedvolles Familienleben ist dir wichtig. Doch immer wieder stolperst du. Du bist frustriert und enttäuscht von dir selbst und vielleicht auch von deinem Kind und deinem Umfeld. Du schämst dich und beschämst. Und irgendwie gefühlt, alle anderen schaffen das? Bei denen funktioniert das so easy peasy leicht, dieses harmonische Familienleben? Alle bekommen das hin, nur du nicht? Ich möchte dir sagen, der Schein trügt. Ich begleite seit vielen, vielen Jahren Familien. Und ja, auch andere Familien haben Streits und Konflikte, die das miteinander belasten. Auch andere kennen diese Hilflosigkeit und das Geschrei. Doch das muss nicht so bleiben. Ich lade dich zu meiner Aktionswoche ein. Finde die Stolpersteine, die dein harmonisches Familienleben verhindern. Die Aktionswoche findet von dem 26. Juni bis zum 1. Juli statt. Und das Allerbeste, sie kostet dich keinen Cent. Den Link findest du in den Shownotes. Meld dich einfach an. Du bekommst 3 Impulsworkshops und noch viel mehr. Und das alles kostet dich keinen Cent. Trag dich hier ein und du bist eurem bedürfnisorientierten Familienleben, das zu euch als Familie passt, ein ganzes Stück näher. Ich freue mich auf dich.
Schule.
Ja, genau. Also da kommen wir ja auch wieder hier. Der Podcast heißt Wurzel und Flügel. Und es geht hier ja sehr viel um die Wackelzahnzeit, wo diese beiden Aspekte, diese Sicherheit, dieses auch nochmal diesen Rückzug suchen. Und wir bindungsorientierte Eltern sind da vielleicht sogar ein Ticken besser drin, diese Sicherheit und dieses Vertrauen zu geben. Aber es gehören genauso diese Flügel dazu, dieses Zutrauen. Ich traue es dir jetzt zu, diese Herausforderung zu managen. Und mir ist da immer nochmal eine Differenzierung zwischen alleine und selbst machen. Mhm. Also ganz alleine ist unser Kind ja nicht, ja, weil wir sind da.
Ja.
Und wenn unser Kind alleine, keine Ahnung, jetzt gut, meine Großen sind ein Ticken älter, aber die fahren gerade ganz viel Straßenbahn, kommen das ein oder andere Mal dann auch zu spät, weil sie eine neue Strecke erkundet haben und dann passiert da irgendwas. Das machen sie alleine. Oder selbst machen sie, aber sie kommen wieder in meinen Hafen, ja, und wir können das verarbeiten. Und genauso ist es, wenn sie in die Schule gehen und Dinge auf dem Pausenhof erleben, die Reize total viel waren, eine Lehrkraft vielleicht nicht immer 25 Kinder perfekt im Blick hatte. Sie kommen wieder in den Hafen, den kann ich haben, das kann mir Sicherheit geben. Und ich kann aber dieses bestärken, ich traue dir das zu. Also das war bei uns auch so ein Prozess aus Hilfe, mein Kind muss ins Kindergefängnis zu. Ich traue uns beiden das zu, diese Herausforderung zu rocken.
Ja.
Ich traue uns das zu, dass es eben nicht nur rosa ist. Ich mache mich aber drauf gefasst oder ich war nur so halb gefasst. Ich habe im Nachhinein immer gesagt, ich habe mit allem gerechnet, nur damit nicht.
Ja. Das ist das
Klassische. Dieses Kind, ja, wirklich, also das Kind wollte ewig nicht in die Schule. Es war ein großes Thema. Und nachher, am ersten Schultag, hat es gesagt, Mama, es war der schönste Tag in meinem Leben. Und die erste Zeit lief wirklich, wirklich rund und gut. Und ich habe immer wieder gesagt, ich habe mit allem gerechnet. Nur da bitte ich. Ja. Und das ist mir jetzt in meiner Arbeit so wichtig, dass ich sage, wisst ihr, es kann diese Herausforderung geben. Wir können uns darauf vorbereiten. Aber lasst bitte diese Tür auf.
Ja, ganz genau.
Dass es richtig gut werden kann.
Ja, total. Und da spielt eben, also darum geht es in dem Buch. Ne? Da wartet auch was ganz, ganz Tolles. Und es ist okay, wie du sagst, sich auf Herausforderungen vorzubereiten und die dann auch als genau solche zu nehmen und nicht zu sagen, jetzt habe ich meinem Kind was zugetraut und ich wusste es ja. Jetzt haben wir ein Problem.
Ja.
Mit Sicherheit wird jedes Kind im Laufe seiner Schullaufbahn an Schwierigkeiten stoßen, an Hürden stoßen, doofe Tage haben, Konflikte bewältigen müssen. Aber dann eben nicht auch gleich zu sagen, oh, Schritt zurück, ich wusste das, sondern zu sagen, okay, da ist sie also, die Herausforderung. Was jetzt? Und ich bin da, mein Kind ist, wie du sagst, nicht alleine. Ich habe mir ja schon ein bisschen Gedanken vielleicht gemacht, was ich jetzt tun kann. Oder ich habe immer die Möglichkeit, Kontakt zu Lehrkräften zu suchen und zu überlegen, was kann man jetzt tun. Und ich kann meinem Kind, egal ob ich schon weiß, was genau zu tun ist, signalisieren, egal was jetzt kommt, ich bin da und du kannst dich auf mich verlassen und es ändert nichts daran, wie ich zu dir stehe. Das ändert an dem erstmal nichts. Und das habe ich auf jeden Fall an der Hand, sag ich mal.
Ja, ganz genau. Du nutzt auch ein Bild in deinem Buch, das ich sehr gerne mag, dass das eben um Brücken bauen geht. Es geht um Ankommen, um Brücken bauen. Wie kann das denn konkret aussehen? Gerade wenn wir jetzt Anfang März, im Sommer ist es soweit, wie können wir oder wann sollten wir anfangen, Brücken zu bauen und wie können wir Brücken bauen?
Also klassisch werden so diese richtig konkreten Brücken in die Schulwelt so im Vorschuljahr gebaut, weil Kinder auch im Kindergarten ganz oft dann an dieses Thema stoßen. Es gibt vielleicht ein Vorschulprogramm. Sie wissen, sie sind jetzt hier die Großen. Ne? In dem Kindergarten meines mittleren Kindes haben zum Beispiel, die haben so Hausschuhfächer und die oberen Hausschuhfächer sind immer, das ist so was ganz Besonderes für die Kinder, für die Vorschulkinder. Und die wissen schon, die spüren schon, hier steht jetzt was an, irgendwas kommt. Und das
Das merken wir an der Laune zu Hause auch.
Genau, dann merken die das auch körperlich. Ne? Dann fallen da plötzlich Zähne aus. Der Körper macht eine Veränderung durch. Das Gehirn macht ja in dieser Zeit auch nochmal einen großen Schub. Gerade so in Richtung
und die Emotionen auch.
Weiterentwicklung, Empathie, Vermögen fängt an, sich nochmal anders zu formen und. Also da ist wahnsinnig viel los in diesem Jahr. Und so abstrakte Brücken, glaube ich, werden auch vorher schon gebaut, indem wir eben schon oder wir geben ihnen schon, sagen wir mal, die Brücke vielleicht noch nicht, aber wir geben ihnen so den, wir packen den Rucksack, ne? Wir packen da Proviant rein, Werkzeug, um diese Brücke und diesen Weg zu meistern. Und das Brückenbauen beginnt so richtig fokussiert, würde ich sagen, eben im Vorschuljahr, wenn alle merken, da kommt was. Und das Problem ist, wenn wir auf der einen Seite eben so diese Kindergarten-Vorschulzeit haben, das Bekannte, unser Familiengefüge, unseren Umkreis, die Menschen darin. Und auf der anderen Seite ist die Schule und der Schulstart. Dann ist in Deutschland diese Schlucht dazwischen sehr, sehr groß. In anderen Ländern geht das so in eins über. Da sind das die gleichen Gebäude teilweise. Da gehen Kinder dann einfach nur wechseln, weiß ich nicht, das Stockwerk oder so, ne? Dann ist es zwar auch nochmal was Neues, ist auch ein Übergang, aber sie sind vielleicht schon viel mehr im Kontakt mit diesem neuen Ort und mit diesem Wechsel. Und das ist in Deutschland oft ein sehr harter Bruch. Das muss man einfach sagen. Das ist auch in vielen Studien erforscht, dass das hier wirklich noch nicht systemisch so doll verankert ist, dass da einfach mehr Berührungspunkte sind. Eine Möglichkeit wäre eben eine Brücke, die durch eine Kooperation zwischen Kindergarten und Schule gebaut wird, in dem Kinder diesen Ort kennenlernen, weil Kinder wissen, da kommt Schule. Und vielleicht haben sie auch noch große Geschwister, die sagen, ja, warte mal ab.
Das ist gerade nicht so förderlich, habe ich gerade das Gefühl, die Geschichten, die aus der Schule nach Hause
kommen. Ja, ne? Und dann kommt vielleicht noch irgendwie die Tante von dem an und sagt dann noch, der ernstes Leben und so weiter.
Oh ja, vergeifelt.
Und dann haben Kinder eine völlig diffuse Vorstellung von dem, was Schule ausmacht. Eine positive, weil sie wissen, wenn ich dahin gehe, bin ich groß und dann lerne ich lesen und schreiben. Das ist oft sehr positiv besetzt. Sie haben aber vielleicht auch Sorgen und Ängste durch große Geschwister, die irgendwie so komische, diffuse Sätze in den Raum werfen oder Menschen, die ihnen seltsame Sprüche mit auf den Weg geben. Sie haben kein Kontakt zu der künftigen Bezugsperson und. Und dann geht es darum, die Brücken so fest wie möglich zu bauen. Und es gibt Kinder, die bringen so viel Mut und bringen schon ein Persönlichkeitssetting mit. Die gehen auch über so eine wackelige Hängebrücke. Das ist das reicht mir. Da komme ich rüber, mal gucken, was da auf der
anderen Seite. Das macht sogar Spaß, dieses Gewackel.
Das ist schön und ach, ich merke mich so doll, wenn es hier so wackelt. Und die haben auch kein Problem damit, wenn man eben 5 Schritte dahinter mitgeht oder nur von der anderen Seite sichtbar ist. Ne? Die gehen und freuen sich auf das, was kommt. Das hat ganz unterschiedliche Gründe, Persönlichkeit, Charakter, eben vielleicht neurodivergente Phänomene und. Das sind die einen Kinder. Und dann gibt's Kinder, die brauchen ganz, ganz stabile Brücken. Da darf möglichst wenig wackeln. Die wollen vielleicht jemanden an die Hand nehmen, wenn sie darüber kommen. Fakt ist aber, dass sie alle drüben ankommen. Nur die Art und Weise, wie der Weg dorthin ist, der kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und ihr Eltern kennt euer Kind gut. Und es gibt Kinder, die brauchen diese Brücken durch. Komm, wir gehen mal den Schulweg ab. Wir schauen mal, welcher Weg in den nächsten Monaten jeden Morgen auf dich zukommt. Vielleicht probieren wir auch mal 2 Wege aus und quatschen so ein bisschen auf dem Weg. Wir haben natürlich bestimmte Events, den Schulranzen zusammen kaufen, vielleicht gemeinsam eine Schultüte kaufen, basteln, wie immer man das so machen möchte. Es gibt vielleicht Kennenlerntage, Schnuppertage. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, mal an dem Schulhof vorbeizugehen, wenn da Pause ist, dass die Kinder so einen Eindruck davon bekommen, dass da eben nicht Kinder irgendwie alle verschreckt in irgendwelchen Ecken sitzen, sondern dass Schule lebendig ist und dass da Kinder auf dem Pausenhof spielen. Ne? Gerade wenn jetzt die Schule nicht so die Möglichkeiten hat, so einen Tag der offenen Tür oder so anzubieten, dann ergibt sich diese Möglichkeit vielleicht mal, dass sie so ein Gefühl von der Dynamik an Schule bekommen. Ich kann eine kleine Brücke bauen, wenn ich vom ersten Elternabend wiederkomme, diesen Info-Elternabend, sagen, oh, ich glaube, ich habe heute eine neue Lehrkraft kennengelernt, ne? Deine Lehrerin kennengelernt. Mensch, die wirkt ja richtig nett. All das sind kleine Steine, die einen Weg bauen in das, was da auf dieses Kind zukommt.
Ja, total wichtig. Und ich glaube, ich spreche zwar nicht so gern über die Nicht-To-Do, aber da fällt mir auch nochmal ein, wenn, und das spiegelt, dass wir einfach Druck haben und wir auf uns nochmal gucken können, wenn wir so Sätze sagen, jetzt bleib doch mal sitzen, das musst du in der Schule auch können. Oder Schuhe anziehen, du kannst doch nicht immer noch Hilfe brauchen, in der Schule musst du das können. Also das sind so Hinweise, wo wir einfach nochmal gucken können, okay, das sind gerade Themen von uns. Und genau diese Brücken. Also wir hatten dann zum Beispiel auch über die Sommerferien einfach, wir wussten ein Glück den Namen schon von der Lehrkraft und haben, ach Mensch, das kannst du ja ihr dann erzählen, auch öfters mal. Also sie, den Namen der Lehrkraft war nicht ganz fremd, ja. Sozusagen, und war Teil von uns. Oder ich glaube, das hatte ich sogar bei dir jetzt auf Insta gesehen, meiner Nichte hatte ich jetzt eine Sonnenblume geschenkt, ja, vor den Sommerferien. Gell, habe ich bei dir gesehen. Ja. Und dann fand ich auch sehr, ein sehr, sehr schönes Bild irgendwie. Keine Ahnung, wie lange braucht die? 6 Wochen ungefähr, bis sie.
Also, das ist ganz unterschiedlich, aber es ist so aus einer Idee entstanden, die wir am Schnuppertag mit den künftigen ErstklässlerInnen machen, dass wir zusammen einen Sonnenblumenkern oder 2, 3 vorsichtshalber in so ein Töpfchen pflanzen und dann eben sagen, dass die ungefähr zur Einschulung anfängt zu blühen. Das passt nicht immer so ganz genau, aber allein dieser Wachstumsprozess, ne, da passiert jetzt was. Man kann mit diesem Bild Wachstum auch ganz toll arbeiten. Ne? Diese Pflanze wächst jetzt und wird größer, so wie ihr. Da steht was Neues an, die erblüht, so wie ihr und so weiter. Genau, da man kann ganz, ganz viel tun, um diese Bezüge herzustellen. Und mir sind diese Sätze auch rausgerutscht. Ne? Und also gedacht habe ich sie mindestens einmal am Tag. Und natürlich rutschen die einem auch mal raus. Ja. Ne? Wie gesagt, wir sind ja auch Menschen mit Rucksack und Geschichte und mit Ängsten und Sorgen. Und natürlich merken, also natürlich nagt das in uns, wenn das Kind nicht mal schafft, ein Armbrot irgendwie ruhig am, also was heißt ruhig, aber überhaupt am Tisch zu sitzen, ne? Dann denken wir da so, oh Gott, wie soll das alles in Schule werden? Und dann wieder die Angst, der darf man begegnen und kann sagen, die ist da, total. Die muss ich auch nicht runterdrücken. Aber zu gucken, gehört diese Angst in die Ohren des Kindes?
Ja, und in die Beziehung zum Kind. Oder kann ich die auf einer anderen Beziehungsebene?
Genau.
Ja.
Oder habe ich andere Möglichkeiten, sie zu bearbeiten, indem ich mit meinem Partner, meiner Partnerin spreche und sage, oh, das macht mir echt Sorge. Indem ich vielleicht auch die Kinderärztin anspreche, eine Freundin, die schon 3 Kinder eingeschult hat und. Ja, meinst du das? Oh, ich weiß nicht. Die darf man und sollte man auch durchaus ernst nehmen und bearbeiten, aber eben weniger in den Ohren des Kindes. Und ich kriege da ganz oft dieses, ja, aber ist das denn nicht Schönrederei? Ist das denn nicht, also wenn ich jetzt immer nur sage, Schule ist toll und Mensch, was da auf dich zukommt und du wirst bestimmt das und das erleben und pass mal auf, in einem Jahr vielleicht sitzen wir dann hier schon und können zusammen was lesen. Ich bin so gespannt, was kommt und deinen Schulranzen und so weiter und so fort. Ist es dann nicht ein Ignorieren von, dass da ja eben auch Hürden kommen? Und da hatte ich, meine Schwiegermama ist Kinderpsychotherapeutin. Ein super Job für eine Schwiegermama. nein, aber ist eine ganz nette. Und mit der hatte ich mich darüber unterhalten, weil mir diese Frage sehr oft gestellt wird und ich eigentlich schon eine Haltung habe, aber ich habe dann gedacht, was sie dazu sagt. Und sie meint, selbst sich als die Person, die das begleiten wird, vorzubereiten, ist das eine. Und zu sagen, oh, das und das könnte, vielleicht habe ich ein bisschen Strategien parat. Aber ich würde ja auch nicht einem Kind, das auf einen Kindergeburtstag geht, sagen, pass mal auf. Also, wahrscheinlich wirst du Spaß haben. Aber es kann auch sein, dass du dich total mit deiner besten Freundin verkrachst, dass du dir auf dem Trampolin ein Bein brichst, dass der Kuchen richtig eklig schmeckt, dass du dich verschluckst beim Apfelschorle trinken. Also, natürlich kann bei allem, wo wir unsere Kinder hin entlassen, auf was passieren und über so ganz grundlegende Gefahren, ne, auf dem Schulweg zum Beispiel zu sprechen, zu sagen, hey, auf dem Schulweg braucht, ne, da gibt's ja Bücher, die da stark machen zum Beispiel und sowas mal zu thematisieren, je nach Kind, das ist was anderes, aber quasi diesen Ort, also schon alles, diese riesige Blase aufmachen an Dingen, die da passieren können, das ist für ein Kind überhaupt nicht greifbar. Die haben ja keine Ahnung von Schule sozusagen. Ja. Die haben noch keine Vorstellung davon. Eben nur diese so sich zusammenreimen. Und ein Kind kann mit bestimmten, ja, aber es könnte auch, ne? Also nur, dass du darauf vorbereitet wirst. Vielleicht ist deine Lehrkraft blöd. was bringt einem Kind das? Das wird nicht der Punkt sein, der das Kind darauf vorbereitet, dass da vielleicht eine Lehrkraft ist, der es schwerfällt, sich auf bestimmte Typen einzulassen. Das ist nicht der Weg, der ein Kind darauf vorbereitet. Wenn ich sage, ne?
Ja, es muss auf jeden Fall bewältigbar sein. Also tatsächlich habe ich ein Kind, wenn es zum Kindergeburtstag geht, neben all dem Schönen bespreche ich auch, und du, wenn es dir viel zu viel wird, was kannst du dann machen? Aber das ist sozusagen ein Faktor in der Handlungsmöglichkeit.
Ja. Ja.
So, und vielleicht kann es, aber da ist wieder die Kompetenz der Eltern, also wir werden da ein Gefühl haben. Also
ja,
ich bin
absolut.
Grundsätzlich absolut deiner Haltung und habe eben gleichzeitig auch, dass ich kleine Schritte manchmal mit meinem Kind. Du, wenn du nicht gehört, oder bevor du draufhaust, was kannst du da machen?
Genau.
So ein bisschen. Guck mal, im Kindergarten hat dir das geholfen. Das kann dir in der Schule auch. Also so kleine Brücken, was eben ganz sicher bewältigbar ist, was halt nicht bewältigbar ist. Schule, und da wird das und das und das und das so sein. Und diese Grundhaltung finde ich einfach so wichtig. Das ist die Möglichkeit gibt, dass es richtig gut werden kann.
Ja, und vor allen Dingen, also das als so, sage ich mal, die Grundmelodie zu transportieren.
Ja,
ne? Und
genau.
Wie du sagst, also natürlich, also es ist ja, wenn ich an Problemen und Ängsten des Kindes ansetze, dann ist das was anderes.
Ja.
Es geht darum, dem Kind nicht Angst zu machen durch diffuse
durch meinen Rucksack.
Hürden, ne? Genau, die wahrscheinlich daraus entstehen, dass ich da vielleicht auch einfach Probleme schulisch hatte oder mir das so zusammenreime und meinem Kind oder glaube, dass meinem Kind bestimmte Dinge passieren, zu sagen, gibt es etwas, wovor du Angst hast, oder rauszuhören. Kinder äußern das durchaus ja auch oder zeigen das. Oder ich habe die Erfahrung, mein Kind, ne, wenn ich bei einem Kindergeburtstag sage, wenn es dir zu viel wird, dann hat das in der Regel ja ein Erfahrungsfundament.
Ja.
Das würde ich auch nicht sagen. Wenn ich zwar das Gefühl habe, es wird meinem Kind in der Regel zu viel, aber wir haben das überhaupt noch nie thematisiert und es ist sowas total Schwammiges, was ich mir jetzt gerade mal überlege, sondern in der Regel ist das ja etwas, was irgendwo schon eine Präsenz hat, ne? Weil ich einfach weiß, dass mein Kind oder mein Kind schon oft die Erfahrung gemacht hat, dass bestimmte Lautstärken irgendwann zu viel werden, ne? Und dann knüpft das ja an etwas an, was das Kind kennt, einordnen kann, womit es schon Erfahrung gemacht hat, wo es vielleicht auch eben schon Strategien gibt. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und das machen viele Eltern ganz intuitiv, würde ich sagen.
Ja.
Versus, ich mache die Blase auf an allen Dingen, die passieren können, und überfrachte mein Kind mit aus der besten Intention. Das sind ganz, ganz oft die besten Intentionen, zu sagen, okay, also wenn das passiert, dann machst du das. Wenn das passiert, dann machst du das. Sondern eher so dieses Grundgefühl, das ist ein Ort, auf dem wir uns jetzt erstmal freuen. Da kommt etwas auf dich zu und daran wirst du wachsen und wir werden wachsen. Und ich bin schon ganz gespannt. Und wenn was passiert, dann schauen wir weiter. In jedem Fall bin ich da oder wir. Ne? So, das
genau,
als
ich bin da und die Lehrkraft ist da und wir finden eine Lösung.
Genau.
So gemeinsam, ja, total. Dafür passt ein weiterer Stichpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe und den ich in deiner Arbeit sehr mag und eben auch dem Buch. Wir brauchen Vertrauensvorschuss.
Ganz viel.
Als ich das mir jetzt auch nochmal aufgeschrieben habe, habe ich auch nochmal auch wieder ein Aha für mich gehabt. Auch mit pubertierenden Kindern braucht man Vertrauensvorschuss. Ist da ein neuer Übergang? Aber ja, wir brauchen an diesem Übergang einen Vertrauensvorschuss. Und das ist auch eine bewusste Entscheidung.
Ja, das ist eine bewusste Entscheidung und Arbeit. Und geht ganz oft gegen so dieses erste Gefühl, das man hat. Ne? Das erste Gefühl ist ja eher, ja, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es eher schwierig wird und ich überlege mir schon mal, was ich mache, versus nein, ich glaube, dass mein Kind das schafft. Und wenn nicht, dann. Ne? Oder wenn es Probleme gibt, wenn Schwierigkeiten auftauchen. Aber sich da in diesem gegen dieses erste Gefühl gegenzugehen sozusagen, beziehungsweise mit diesem Gefühl zu arbeiten, dagegen zu, es muss ja kein Kampf werden, ne? Aber mit diesem Gefühl zu arbeiten, zu sagen, okay, ich verstehe, warum ich dieses Gefühl habe. Und an manchen Stellen im Leben ist so ein Gefühl auch wertvoll und ein wichtiger Motor, aber eben nicht an allen Stellen. Und an manchen Stellen profitieren nicht nur das Kind, sondern auch Lehrkräfte davon. Zum Beispiel, wenn Eltern einen gewissen Vertrauensvorschuss schaffen. Das ist in der Dynamik auch zwischen Eltern und Lehrkräften. Und die Lehrkräfte sind für diese Erstklässler so wichtig. Ob ihr mit denen sympathisiert oder nicht, ist ganz wichtig. Für Kinder sind das die wichtigen Leuchttürme, die sie durch dieses erste aufregende Jahr lotsen. Und Kinder finden Anknüpfpunkte in ganz vielen verschiedenen Lehrkrafttypen. Und da ist es eben auch wichtig zu sagen, ich habe ein Vertrauen darin, dass die beiden sich finden. Erstmal unabhängig davon, wie ich diese Person wahrnehme. Und das ist zum Beispiel eine Erfahrung, die ich in der Begleitung ganz oft mache und die ich auch als Mama gemacht habe. Ne? Und ich habe ein gutes Verhältnis zu den Lehrkräften meines Kindes, aber unsere Wahrnehmungen sind anders. Wir nehmen diese Personen unterschiedlich wahr und mein Kind hat eine völlig eigene Beziehung zu dieser Lehrkraft. Und das ist aber auch was ganz Wichtiges und Wertvolles und etwas, worin wir eben Vertrauen haben dürfen und was ganz wertvoll ist, wenn wir hier dieses Vertrauen aufbringen, dass Erstklasskinder und ErstklässlerInnen und Erstklasslehrkräfte allein schon vom Setting her sich sehr wahrscheinlich finden werden auf ihre Art und Weise.
Ja. Und mit unserer Sicherheit, ja. Und genau, was du auch gesagt hast, so dieses erste Gefühl hat ja auch oft was mit uns und unserem Nervensystem und unserem Stresssystem zu tun. Und auch da ist dann manchmal eben die Einladung, dahin zu gucken oder das dann auch zu sortieren. Zu sortieren, ist das meine Reaktion so auf eine neue Herausforderung? Also ich habe ein Kind, da kann ich sagen, gehen wir Pizza essen, gehen wir Eis essen, da kommt erstmal ein Nein. Oder also das ist so ein bisschen Beispiel, aber also wir haben ja auch so eine Reaktion. Wie reagieren wir für Übergänge? Was brauchen wir für Übergänge? Wo können wir dann gucken, um dann eben ja, bewusst zu gucken, was brauche ich für diesen Vertrauensvorschuss? Ja. Denn das ist ein wichtiger Baustein, dass das gelingen kann. Das ist etwas von dieser Checkliste sozusagen, die wir, also sinnvoller ist als diese Schwungübungen, die wir jetzt 5-mal üben, machen, sondern dass wir gucken, was brauchen wir, um diesen Vertrauensvorschuss geben zu können.
Absolut. Und ein Schritt dazu ist zum Beispiel schon aktiv, ne? Viele, also wieder dieses aus der Ohnmacht raus, in eine Aktivität kommen. Ich darf Kontakt zur Lehrkraft suchen. Wenn ich mein Leben lang unglaublich schlechte Erfahrungen mit Lehrkräften gemacht habe, wenn ich da ein ganz, ganz tolles, also tolles Thema mit habe, dann höre ich noch im Spielplatzfunk, oh, ihr kriegt Herrn Müller-Meyer, was auch immer. Na, Prost, das ist ja der Hausaufgabenkönig, ne? Ihr werdet keine Freizeit mehr haben. Alles schon gehört. Wenn das dann noch dazu kommt, ne, dann kann dann kann das mit dem Vertrauen in Lehrkräfte echt ein ganz, ganz großes Stück Arbeit sein und etwas, das man vielleicht nicht einfach so mental bewältigt, einfach so zu Hause auf dem Sofa.
Ja.
Und dann wieder in die Aktivität und aktiven Schritt auf die Lehrkraft zugehen und sagen, das ist so ein Thema für mich, das möchte ich aber nicht mitnehmen. Ich gehe jetzt auf die Lehrkraft zu und ich darf der Lehrkraft auch, ich darf mich auch öffnen. Ich mache so gute Erfahrungen damit, wenn man dann da hingeht und sagt, hallo, wir sind die Eltern oder ich bin die Mama, der Papa von. Und wir sind schon ganz gespannt auf Schule, aber ich habe da so eine Sorge und ich würde die gerne bearbeiten, weiß ich nicht, irgendwie sowas, ne? So einen aktiven Schritt darauf zu gehen. Oder ich habe so Sorgen, mein Kind, wir haben gar nicht so einen einfachen Weg hinter uns. Und deswegen mache ich mir jetzt schon Sorgen, wie das Kind hier ankommt. Wenn man sich so öffnet, ist die Reaktion beim Gegenüber sehr, sehr häufig, so meine Erfahrung, oh, diese Ängste, ne, das müssen sie nicht haben, ich verstehe das, aber wir sind hier dafür da, damit die Kinder ankommen und. Also wenn man sich da verletzlich zeigt und ehrlich zeigt, authentisch zeigt, ist das manchmal ein ganz wichtiger Punkt, diesen Kontakt zu suchen und zu sagen, ich hole mich jetzt aus diesem ohnmächtigen Angstgefühl und oh Gott, was kommt da für eine Person auf uns zu, raus und suche, wenn mir das nicht selbst oder im Austausch mit einem Partner oder so gelingt, den Kontakt zu dieser Person, die mir da so Bauchweh macht aufgrund meiner Erfahrungen.
Ja, sehr schön. Und da kann man eben auch wieder die Podcast-Folge, wo wir schon da vertieft drüber gesprochen haben und auch bei dir im Podcast und Podcast, aber der ist zum Elternlehrkraft, aber da ist eher der Schwerpunkt auf
Bei der Lehrkraft, genau.
Ja, wir könnten ewig weiterreden. Ich habe noch 5 Stichpunkte, aber ich würde sagen, ihr kauft euch das Buch. Sonst sprengt die Podcast-Folge jegliche Länge, so viel wie es mir Spaß macht. Lass uns vielleicht irgendwie so 2-3 Punkte nochmal zusammenfügen. Ich mag immer gerne, das Gespräch ist ein bunter Blumenstrauß, aber lass uns den Blumenstrauß ein bisschen zusammenstecken.
Gerne, ja.
Welche 2-3 Punkte können wir nochmal zusammenfassen?
so beginnt das Buch ja auch, für mich sehr wichtig ist eben die Arbeit mit sich selbst als Eltern, ne? Dass viele Dinge, die wir im Schulstart unseres Kindes erleben, ganz viel mit uns zu tun haben, unseren Ängsten, unseren Erfahrungen, vielleicht, wie du es schön sagst, unserem Schulrucksack. Und da hinzuhören und sich aber auch auf den Weg zu machen, damit zu arbeiten, damit umzugehen, manches vielleicht loszulassen mit dem Satz, das war meine Erfahrung, mein Kind wird hundertprozentig nicht einfach meine Erfahrung wiederholen. Ne? Also so mit solchen Sätzen arbeiten, da gibt es eben ganz viele Leitsätze im Buch, die dabei unterstützen.
Ja,
also
das ist sehr, sehr schön.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor von Schule, der vom Schulstart, der oft zu kurz kommt. Wir als Eltern müssen auch ganz viel in Arbeit mit uns selbst gehen, aber es lohnt sich so, sich eben, wie gesagt, schon in eine bestimmte Richtung, in ein bestimmtes Mindset zu entwickeln, mit dem ich dann mein Kind durch diesen ja doch längeren Schulweg begleite. Dann eben ja Fokus auf bestimmte Schwerpunkte in der Vorbereitung, die zu meinem Kind passen. Das wenn mein Kind keine Lust auf Schwungübungen hat, dann wird es sehr wahrscheinlich nichts bringen, das künstlich zu konstruieren, mein Kind dazu anzutreiben. Es baut im schlimmsten Fall Schulfrust auf, noch bevor die Schule überhaupt gestartet ist. Ja. Und wirklich zu schauen, was braucht mein Kind? Wo setze ich den Schwerpunkt? Alles werde ich nie abhaken können. Das ist völlig utopisch. Und ich habe sowieso nicht in der Hand, was dann danach letztendlich passiert. Aber wo habe ich das Gefühl, könnte mein Kind gut Unterstützung brauchen? Oder signalisiert auch, hey, hier ist jetzt gerade ein Lernfenster offen. Ne?
Und ja, das ist auch nochmal total wichtig, dass eben dieses Schulvorbereitung ist kein Fulltime-Job.
Ja.
Und genauso ein Satz, den ich mir noch aufgeschrieben habe, den ich sehr bei dir mag, wo wir nicht drüber gesprochen haben, aber passt dir auch rein, Schule ist nicht alles.
Ja.
Sprich, Schulvorbereitung sollte auch nicht alles sein.
Das wäre jetzt mein letzter Punkt gewesen. Genau, das ist ein super Abschluss. Okay. Am Ende, also das wird im Vorschuljahr Raum einnehmen. Bei manchen Kindern und manchen Familien mehr, eben weil man schon das Gefühl hat, ich glaube, eine gezielte Vorbereitung ist schon wichtig für uns. Und bei manchen weniger. Aber am Ende ist es eben nur ein Bereich. Und das ist was Kinder durchs ganze Schulleben lang, was denen gut tun kann, zu wissen, das ist das eine, aber es ist nicht alles, was dich ausmacht. Und es ist auch nicht alles, das einzige Feld, in dem du dein Können unter Beweis stellen kannst und dich zeigen kannst, sondern daneben gibt es noch ganz viel. Es gibt uns als Familie, es gibt deine Freundinnen, es gibt deine Großeltern, es gibt deine Hobbys, es gibt deine Stärken, die vielleicht eben auch außerschulisch liegen. Und da eben ein gutes Maß zu finden aus, ja, das nimmt Raum ein und es darf Thema sein und wir gucken nach vorne und schauen, was da auf das Kind zukommt. Und gleichzeitig dürfen wir aber auch ganz ohne Schule Zeiten in diesem Vorschuljahr verbringen und schon zeigen, es gibt immer mehr als Schule.
Ja, total schön. Ja, schöne Folge und ich nicke, also das war ja auch mein Problem, als ich die Fahne gelesen habe, eher die Nackenschmerzen vom lauter Nicken, weil es so schön war. Jetzt noch eine Frage gerne an dich, du als Mama, was war für dich ein wichtiger und wertvoller Schritt dann als Erstklassmama?
Schule gehört vor allen Dingen meinem Kind und nicht mir. Ja. Das war, wie gesagt, ne, selber Mama von neurodivergenten Kindern und ich bin einfach gewöhnt gewesen, sehr nah dran zu sein. Aus gutem Grund, ganz lange auch. Ne? Und das war absolut richtig so. Und dann diese ganz fundamentale Erfahrung zu machen und zum Glück auch zu schaffen, diesen Prozess zuzulassen, dass Schule in erster Linie meinem Kind gehört. Und wenn mein Kind nicht vertieft mir Romane erzählen möchte darüber, dann ist es okay. Und darauf zu vertrauen, dass mein Kind sagt, es war schön heute, dass das sehr wahrscheinlich auch stimmt. Und dass ich nicht so viel wissen muss und dass ich Vertrauen darin haben kann, dass diese Dinge dort begleitet werden und oder mein Kind Möglichkeiten hat, damit umzugehen. Und dass ich schon merken werde, wenn was vielleicht nicht mehr in Ordnung ist und dass mein Kind ganz eigene Beziehungen aufbaut, völlig unabhängig davon, wie ich das vielleicht einschätze. Und das ist ein intensiver Prozess, würde ich sagen, emotional sehr intensiv, der eben viel Arbeit und Vertrauensvorschuss braucht, aber für mich unglaublich wertvoll war und mir in das weitere Leben meines Kindes, wo ich wirklich selber eben immer mit so ein bisschen Sorge hingeschaut habe, so viel Sicherheit gegeben hat. Also wenn man sich auf diesen Prozess wirklich einlässt und sagt, nein, das wird und das darf meinem Kind gehören, das hat mir für das weiteren Leben meines Kindes doch echt mehr Sicherheit gegeben, dass mein Kind den Herausforderungen, die da so auf es zukommt, durchaus gewachsen ist.
Ja, man wächst gemeinsam. Wie schön. Auch da kann ich total mitgehen. Und tatsächlich habe ich manchmal ein bisschen Bauchweh, wenn man so welche Tricks kannst du haben, dass dein Kind von der Schule mehr erzählt. Mhm. Und manchmal kann es sein, aber was du sagst, finde ich daneben total wertvoll. Auch es akzeptieren und zulassen, dass ein Mama, es war schön, ein ausreichender Satz ist und dass ich jetzt nicht noch 5 Stunden in meiner Trickkiste krummkramen muss, um da mehr rauszukriegen.
Ja, immer diese Balance.
Danke.
Ja. Genau.
Danke, liebe Saskia. Sehr gern. Von Herzen für dein wundervolles Buch. Das ist wirklich, also ich bin ganz fest davon überzeugt, es macht für ganz viele Menschen den Unterschied und für diese Schule und so und auch für deine Arbeit.
Das würde ich mir sehr wünschen, ja.
Ja, das war die 2. Geburtstagsfolge. Was für ein Fest. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es hier ganz viel Bestärkung für dich und dein Kind gab auf dem Weg in das Schulleben. Und jetzt gibt es noch Geschenke für dich. Deine Frage beantworte ich dir. Und zwar live hier im Podcast. Stell du mir deine Frage und sende sie mir als Sprachnachricht. Entweder über Instagram oder WhatsApp. Da kannst du meine Nummer nutzen. 0176 45 16 4692. Die kommt auch nochmal in die Shownotes rein. Und dann stellst du mir deine Frage, vielleicht so 1 bis 2 Minuten, und ich beantworte sie dir in einer Podcast-Folge. Und das Allerbeste, unter allen Einsendungen verlose ich noch 2 Bücherpakete, wo unter anderem ein signiertes Buch von Saskia dabei sein wird. Also schick mir deine Frage und gewinne tolle Bücher. Die Infos dazu findest du in den Shownotes. Und vielleicht sehen wir uns ja auch bald in meinem Gruppencoaching Schulstart bindungsstark. Ich freue mich auf dich. Hab eine gute Woche und bis bald. Ciao, ciao, Kakao.